Total wild auf jeden Fall.
Es war wie ein Heimspiel.
Gänsehaut pur. Ich habe auch eben schon gesagt, dass ich einfach Tränen in den Augen hatte.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Die zweiten Gruppenspiele bei Großturnieren, ja, da wird immer ein bisschen rumgekrieselt. Das steht quasi in der Historie so. Das kennen wir auch noch von der WM 2023 in Australien und Neuseeland. Da war das Spiel gegen Kolumbien auch ein großes Problem. Das Gute nur in diesem Jahr, das Spiel gegen Dänemark, das konnte nochmal gedreht werden. Das ist Frauenfußball-Podcast. Wir sind ganz nah dran an der Euro in der Schweiz. Glücklicherweise durch meine tolle Kollegin Nina Potzel. Ich bin Miriam Sinno. Hallo Nina.
Hallo Miriam, guten Morgen aus Zürich.
Es ist unfassbar.
Ja, gestern bin ich noch tatsächlich aus Basel zurückgereist, um dann wieder hier von Zürich aus zu berichten.
Ja, also muss das sein, aber du sagst es, du warst in Basel, denn du hast dir das zweite Gruppenspiel der deutschen Spielerinnen gegen Dänemark live vor Ort wieder angeschaut. Und mal kurz dein Gefühl, hast du im Zeiten des 0-1 gezittert? Was hat dein Gefühl gesagt?
Ja, ich hatte richtige Flashbacks zur WM in Australien, bin ich ganz ehrlich. Habe ich auch mit Tamara Keller und Charlotte Bruch, liebe Grüße an dieser Stelle, besprochen und meinte so, oh mein Gott, Australien lässt grüßen, please not. Und dann ist ja aber letzten Endes alles gut gegangen. Wollen wir mal reingehen?
Super gern.
Das war der Spieltag.
Ja, es ist nochmal gut gegangen, denn das DFB-Team gewinnt mit 2-1 gegen Dänemark, 18 Uhr in Basel. Und es ging schon wild los, das DFB-Team total am Drücker, hat auch das vermeintliche 1-0 durch Clara Bühl erzielt. Allerdings ist das dann wieder zurückgenommen worden durch den VAR oder nach einem VAR-Check. Und danach ist das Spiel so ein bisschen gekippt. Dänemark ist in der 26. Minute durch Amalie Wangsgaard von Juventus Turin, ehemalige PSG-Spielerin, in Führung gegangen. Und das DFB-Team hat echt so richtig dolle gekämpft. Und da hatte ich halt so kurz das Gefühl so, ah, oh mein Gott. Aber ich bin auch eine pessimistische Zuschauerin, bin ich ehrlich. Bis in die 56. Minute hat das angedauert. Mit einem Elfer auch noch, der zurückgezogen worden ist, mit zahlreichen Chancen oder zumindest aussichtsreichen Situationen. Und dann hat es tatsächlich noch einen Elfer zugesprochen gegeben, auch danach VAR-Check. Und Sjoke Nüsken verwandelt zum 1-1. 10 Minuten später dann Lea Schüller mit dem 2-1 fürs DFB-Team. In der Entstehung hat da Emma Farge Emma Snerle ins Gesicht geschossen bei den Däninnen, die ein totales Knockout bekommen hat. Liebe Grüße oder gute Besserung an dieser Stelle. Ja, und so gewinnt das DFB-Team dann mit 2-1. Erstmals seit 2009 bei einer EM kommt das DFB-Team damit nach einem Rückstand zurück. Fand ich auch ganz interessant. Aber Miri, was ist denn so dein Gefühl? Von meinem habe ich jetzt gerade schon kurz erzählt. Wie ordnest du das Spiel ein?
Also erstmal, mein Gefühl hätte niemals gesagt, dass ein DFB-Frauenteam 2009 das letzte Mal zurückgekommen ist nach einem Rückstand. Völlig irre, weil die ja eigentlich irgendwie doch in meinen Augen immer noch...
haben sie
halt immer
geführt.
Ja, oder so. Stimmt, sie sind einfach nie in Rückstand geraten. Warum auch? Man gewinnt einfach so auch Spiele. Mein Gefühl war... auch so ein bisschen, diese zweiten Gruppenspiele. Deshalb bin ich so in diese Folge hier gestartet, weil das für mich fast schon nichts Neues ist. Mhm. Die zweiten Gruppenspiele sind in der Regel irgendwie schwer. Und ich habe mir dann gestern Abend auch nochmal nach dem Spiel nochmal unsere Gruppe angeschaut und dachte mir, okay, das wird jetzt einfach von Spiel zu Spiel schwerer. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass UEFA in dem Fall, vielleicht aber auch FIFA bei einer WM, die deutschen Spiele genauso hinstellt. Die wollen das genauso haben. Das ist ein Programm, um die Spannung quasi aufzubauen. Aber gleichzeitig habe ich mir dann auch dieses Spiel nochmal quasi Revue passieren lassen und dachte mir jedes Mal, es war ein mulmiges Gefühl, 0-1 noch über die Halbzeit zurückzulegen. Und gleichzeitig hatte ich irgendwie keine Sorge, dass das mindestens unentschieden ausgeht, weil sie, die Spielerinnen für mich auf dem Platz, eine unheimliche Ruhe ausgestrahlt haben. Und von mir aus kommt da oben drauf dieses Spielen für Julia Gwynne, was du auch in jeder Faser gespürt hast, dass das da auf dem Platz stattgefunden hat. Und ich meine, du warst vor Ort, du hast die Atmo noch mal ganz anders wahrgenommen. Wie war es denn, was die Fans angeht? War da der Support durchgängig da?
Der Support war richtig krass. Also anfangs dachte ich mir kurz so, diese 16.000, wo sind sie denn jetzt? Weil da war es ein bisschen ruhig. Aber dann mit jeder Balleroberung, mit jeder Angriffswelle, die gestartet ist, ist es so laut geworden. Was natürlich, ich meine, Basel, mega nah an der Grenze zu Deutschland. So viele waren da, wirklich, es war das Who is Who des deutschen Frauenfußballs irgendwie da. Von Freiburg natürlich auch ganz, ganz viele. Also es war schon richtig irre und die waren auf jeden Fall laut am Start. Ich finde es auch total interessant, was du ansprichst, diese Ruhe, die sie ausgestrahlt haben. Das ist auch genau das, was richtig viele Spielerinnen dann in der Mixzone gesagt haben tatsächlich, weil natürlich ganz viele Reporterinnen so gefragt haben, wie war es denn dann beim 0:1 und so. Und dann haben die meisten gesagt, ja, naja, wir haben vom Bundestrainer halt auch mitbekommen, wir haben unser Spiel, wir bleiben ruhig, wir wissen, das dauert eine Weile, bis wir den Gegner Mürbe bekommen. Aber wir wissen auch, dass wir das schaffen. Und wir wissen, dass wir die Tore erzielen werden. Und die waren da so entspannt. Das fand ich richtig, richtig stark. Und ja, das hat man dann offensichtlich auch auf dem Platz gesehen. Wobei ich auch sagen muss, die Spielerinnen und ja auch der Bundestrainer waren bei diesem Spiel deutlich kritischer oder nach diesem Spiel deutlich kritischer als nach dem Polenspiel, was ich auf eine Art auch verstehen kann. Beziehungsweise wollen wir erstmal den Bundestrainer sprechen lassen und hören?
Ich wollte gerade sagen, es passt ja eigentlich ganz gut. Hören wir doch mal, was Christian Wück selbst zu seiner Mannschaft bei diesem Spiel gegen Dänemark sagt.
Es war für mich unheimlich wichtig, auch mal dieses Gesicht der Mannschaft zu sehen, weil wir es aus technischer Sicht, aus spielerischer Sicht nicht hinbekommen haben, aber dann eben die andere Komponente kam, die eine deutsche Mannschaft immer auszeichnet. Das ist dann der Kampf, die Mentalität, der Siegeswille.
Genau, ja. Das ist es. Und das ist genau das, was diese Mannschaft für dieses Spiel ausmacht. Was das Team, finde ich, wirklich exzellent gezeigt hat, dass ganz klassisch gesagt dieses Spiel erst vorbei ist, wenn abgepfiffen wird und so lange wird gekämpft und dann werden sich mal ein bisschen die Zähne ausgebissen. Und du hast gerade gesagt, dass sie kritischer mit sich ins Gericht gegangen sind im Vergleich zum Polenspiel. Und das ist, finde ich, auch verständlich, weil das erste Spiel, weiß nicht, das macht man, das muss man machen, das ist aber dann zur Seite geschoben, weil wenn du jetzt das zweite Spiel, gehen wir mal negativ von aus, würdest du es verlieren, ist es mehr wert, als wenn du das erste direkt verlierst. Also du musst nämlich jetzt wird's eng, jetzt entscheidet sich's. Jetzt haben wir aber auch den tollen Fall, dass du rein theoretisch schon im Viertelfinale bist. So,
nicht nur rein
weil
theoretisch,
es eben gut gelaufen
wir stehen
ist.
Im Viertelfinale.
Du bist es, genau,
ja,
eben.
Genau.
Jetzt entscheidet
genau.
sich nur noch, ob als Gruppenerste oder Zweite. Aber sie waren so streng mit diesem zweiten Spiel, weil es so viel entscheiden kann.
Ja, und aber auch, weil eben, also ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber vielleicht auch, also da waren ja schon auch wirklich einige leichtfertige Fehler mit dabei. Ich fand es, ist mir so auf den ersten Blick gar nicht so aufgefallen, als ich im Stadion saß, habe ich gedacht, ey, das ist so viel sicherer irgendwie als das Spiel gegen Polen, so viel klarer irgendwie, wie sie da nach vorne gespielt haben und eben immer wieder mit Tempo nach vorne gestoßen sind. Eine Clara Bühl da immer wieder die Seite runtergeackert ist und das Jocke Nüsken wirklich überall zu sehen war. Aber dann eben irgendwann war es halt auch wirklich so, dass die Ideen gefehlt haben. So, und das war dann so, finde ich, das, was am kritischsten war. Also ja, diese technischen Fehler, die dann eben auch zum Gegentor gefehlt haben. Also Clara Bühl, die da den Ball hat abtropfen lassen und aber eben nicht genau genug und dann eben in die Füße einer Dänin, wobei da auch noch echt fettes Pech mit dazu gekommen ist, da irgendwie diesen Flipper sich gegenseitig anspielen, dass er aber dann trotzdem wieder irgendwie bei einer Dänin landet im 16er. Das musste auch erstmal so hinkriegen. Aber ja, irgendwie mir hat dann, so gut ich das teilweise wirklich fand, und ich würde da, deswegen wundert mich das so, dass das Team so kritisch ist, weil ich fand es über weite Strecken wirklich sehr, sehr stark und dominant und, wie du auch meintest, nur ruhig im Spiel und immer wieder ihr Spiel durchziehen. Aber irgendwann war es dann auch so, ja, die Ruhe bewahren und ja, das eigene Spiel durchziehen. Aber so ein paar andere Ideen hätten mir auch echt ganz gut getan, weil irgendwann war es eher so, ich glaube, zwar auch gerade kurz vor der Halbzeitpause, wo wirklich die Torhüterin der Dänen so unter Dauerfeuer gestanden hatte, wirklich dabei ein Ball nach dem nächsten aufs Gehäuse geflogen, aber irgendwie auch immer wieder der gleiche Weg, immer wieder eben über Clara Bühl oder Kopf durch die Wand mäßig. Da habe ich mir dann so gedacht, oh, irgendwie jetzt mal so eine neue Idee wäre schon auch ganz nett.
Absolut. Ich glaube aber, das wird Christian Wück mindestens genauso gesehen haben. Und das ist das, warum sie dann eben vielleicht auch nochmal so kritisch waren. Und das ist doch das, was er meinte mit, dass quasi spielerisch, von mir aus auch taktisch, das leider nicht ganz so gut funktioniert hat, wie vorher ausgedacht. Und dann am Ende ist eben durch Boxen und durch Halten nur funktioniert hat. Und du dann da am Ende den längeren Atem hattest im Vergleich zu den Däninnen. Du hast gerade schon unter anderem Silke Nüsken angesprochen. Auch die werden wir gleich nochmal in den Fokus stellen. Aber wir haben gerade über kritische Worte auch gesprochen. Und da sollten wir auf Ann-Kathrin Berger schauen. Also nicht, dass ich mich hier von Berlin aus trauen würde, irgendwie schlecht über diese unheimlich starke Torfrau zu sprechen, die einfach eine Ruhe für mich ausstrahlt und eine Kraft, das ist unglaublich. Ich meine, wer mal ganz kurz für gefühlte 10 Minuten an der Rippe behandelt wird und danach weitermacht, als wäre nix, ist schon wieder einfach unfassbar. Aber sie hat wieder ein paar Situationen stattfinden lassen, da ist einem auch das Herz in die Hose gerutscht, oder?
Ja, aber absolut, ey, da, wie sie irgendwie, das hatten wir ja im Spiel gegen Polen auch schon gegen zwei Polen da irgendwie nochmal gedribbelt hat und jetzt eben gegen Dänemark auch so im eigenen 16er, fast an der Grundlinie, irgendwie ins 1 gegen 1 gehen und die Gegenspielerin aber so locker flockig aussteigen lassen. Ich habe wirklich, wir haben da so geschrien auf der Tribüne und uns echt so ans Herz gefasst. Aber ich bin ehrlich, ich bin Fan von, ich bin ja auch großer Livia Peng-Fan, da muss man sowas aushalten können. Ob der Bundestrainer Christian Wück das aushält, naja, der findet das Ganze eher nicht ganz so super.
Nein. Ja, mehr kann ich jetzt erstmal nicht dazu sagen, aber ich werde mich mit ihr natürlich an den Tisch setzen, dass wir da andere Lösungen finden müssen, weil sonst wäre ich nicht alt.
Er ist sehr ehrlich und er sagt einfach, dass sein Blutdruck das einfach nicht so gut mitmacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er großes Vertrauen hat in seine Torfrau, weil sonst würde er sie nicht machen lassen. Also sie macht ja auch nicht nur wild einfach. Aber es ist ein ernstes, wichtiges Turnier und ich glaube, da braucht er das nicht. Aber ihre Mitspielerinnen haben da ja zum Beispiel eine ganz andere Sicht der Dinge, wie zum Beispiel Janina Minge.
Sie strahlt eine enorme Sicherheit aus. Ich weiß, wenn ich die Bälle nach hinten spiele, weiß ich, dass er bei Anne gut aufgehoben ist. Von daher, ja, als Zuschauer wahrscheinlich nicht so schön anzusehen. Ich habe vollstes Vertrauen in Anne, hat sie ja natürlich auch überragend gemacht. Von daher kann man ihr da überhaupt nichts anfallen.
Ja, und Ann-Kathrin Berger selbst, die reagiert sowas von gelassen.
Vielleicht sieht es bei euch so aus, aber ich muss ehrlich sagen, also die drei Aktionen, die ich hatte, hatte ich eigentlich ein echt gutes Gefühl und auch wenn ich mal manchmal die Fußballclips angucke, sieht es in eurer Perspektive einfach ganz anders aus wie bei mir und deswegen würde ich es wahrscheinlich wieder tun, aber wenn der Cheftrainer jetzt was anderes sagt, dann mal gucken, ob ich es weiterhin mache.
Ich liebe sie so. Oh mein Gott, wie geil ist das bitte?
Ja. Ich würde so gerne jetzt also Mäuschen spielen bei diesem Gespräch zwischen Christian Wück und Ann-Kathrin Berger, weil die setzt sich also da völlig entspannt wie so ein Cowboy da an den Tisch und sagt dann so, was willst du eigentlich? Ja. Ist doch alles gut gegangen bisher. Bin ich sehr gespannt, ob sich das jetzt eben im dritten Gruppenspiel irgendwie zeigt, dass die beiden nochmal darüber gesprochen haben. Aber genau diese Ausstrahlung braucht es ja. Absolut. Genau diese Ruhe, genau diese Abgeklärtheit brauchst du im Tor. Und das wird dir auf Dauer einfach helfen.
100%. Ich finde es gerade ganz interessant, was mir gerade einfällt, liebe HörerInnen da draußen, wenn wir da ein paar Torhüterinnen oder Torhüter auch dabei haben, schreibt uns doch mal voll gerne @frauen.fußball.podcast bei Instagram. Geht euch das auch so, dass ihr dann manchmal irgendwie nach dem Spiel, weil also ich habe nie im Tor, doch ich habe einmal im Tor gestanden und mir selber einen Abstoß ins Tor gelegt, aber danach eben nicht wieder. Aber deswegen schreibt uns doch voll gerne mal, wenn euch das so ähnlich geht. Also habt ihr da Situationen, wo ihr dann nach dem Spiel irgendwie runtergeht und eure Mitspielerinnen, Mitspieler schauen euch an, Trainer, Trainerin irgendwie so, sag mal, was soll denn die Situation gewesen? Und ihr so, hä, ja, war doch voll easy aus eurer Sicht. Das wird mich wirklich mal interessieren.
Ja, ich mich auch. Also bitte schreibt uns gerne. Ich bin auf jeden Fall Team Ann-Kathrin Berger. Was anderes würde ich mich wirklich nicht trauen. Das ist einfach so eine super gute, starke Frau. Wir haben aber gerade auch unter anderem Janina Minge gehört. Eine Frau, die auch richtig stark auf dem Feld ist und sein musste. Denn sie hat ja eine neue Aufgabe. Sie ist einfach mal Kapitänin seit Julia Gwin eben aufgrund ihrer Verletzung aus dem ersten Gruppenspiel ausfällt. Eine Aufgabe, die für sie was ganz Besonderes war, aber hören wir sie einfach mal selbst.
Natürlich was ganz, ganz Besonderes, natürlich was anderes, als Erste einlaufen zu dürfen. So richtig fassen kann man es dann, glaube ich, auch noch gar nicht. Ich habe alles versucht, um Julie bestmöglich zu vertreten, habe die Binde dann natürlich auch für sie getragen und den Sieg dann auch für sie eingefahren.
Ja, ich finde, sie hat das wirklich richtig, richtig stark gemacht. Wirklich, wie sie da aufgetreten ist. Ich finde, die hat sowieso schon ein Selbstbewusstsein und eine Ruhe am Ball und auf dem Feld. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie noch mal größer gewirkt hat. Noch mal klarer irgendwie, als wäre sie schon immer Kapitänin gewesen mit einer Ruhe da am Ball. Teilweise gegen die anrauschende Pernille Harder den Ball noch abgelaufen. Es hat eine Situation gegeben, die fand ich so, so krass, wo Harder angerannt kommt, also wirklich mit einem Tempo fast alleine auf der linken Außenbahn. Und erst Sarai Linder sie stellt und ihr so ein bisschen den Weg zum Tor zumacht. Und dann eben Janina Minge mit hinterherkommt und ihr gemeinsam im Verbund diese Situation klären. Wirklich wahnsinnig toll, auch wie Janina Minge da dirigiert und schaut und auch eine Carlotta Wamser unterstützt. Und das ist insgesamt so mein Gefühl in dieser Defensivreihe, dass sie ein wahnsinnig großes Potenzial haben, richtig, richtig gut miteinander zu funktionieren. Sie spielen eben noch nicht so wahnsinnig lange miteinander, aber da habe ich wirklich großes Vertrauen drin, dass gerade mit einer Janina Minge auch vorneweg, die das so stark machen können und wenn dann Julia Gwin zurückkommt, auch noch das Ganze wirklich wahnsinnig toll funktionieren kann. Ist dann eben die Frage, aber das glaube ich, kann sie schon auch ganz gut wieder, wenn Gwin dann wieder zurückkommt, dass Janina Minge sich wieder ein bisschen unterordnet. Aber das finde ich wirklich wahnsinnig aufregend, was da auf uns zukommen wird. Julia Gwin ist ein gutes Hinweis, gutes Stichwort auch an der Stelle, ja, sie mittlerweile nicht mehr mit dabei im Team. Sie ist ja in München. Dieses Spiel haben wir gerade von Minge gehört. Dieser Sieg auch für sie gewesen. Für die eigentliche Kapitänin war echt super bewegend, auch am Anfang, als das Team diesen Kreis gebildet hat, lag ihr Trikot auf dem Boden im Kreis. Die Spielerinnen hatten ein Tape ums Handgelenk, da stand GG7 drauf, also Julia Gwin und 7 ihre Trikotnummer. Und wie es dazu gekommen ist, das haben sowohl Kathi Hendrich als auch Clara Bühl dann nach Abpfiff des Spiels eben auch erklärt.
Genau, ist einfach für Julie, glaube ich, eine nette Geste und einfach ein Zeichen, dass wir für sie spielen, dass sie immer auch bei uns ist, auch wenn sie jetzt gerade körperlich nicht anwesend ist.
Wir wollten einfach eine Geste nach außen schicken und uns gleichzeitig auch was am Trikot oder am Körper haben, das uns irgendwie immer Kraft gibt. Und das war so ein bisschen so eine Win-Win-Situation. Einfach ja eine Botschaft nach außen getragen, aber auch immer irgendwie was gehabt, was einen nochmal nach vorne treibt und nochmal ein bisschen Energie gibt.
Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Die Spielerinnen auf dem Feld schaffen es, ob jetzt eben in Persona von Janina Minge, die eben die Spielführerin in dem Fall ist, oder eben der Rest der Truppe, der schafft es, das, was geschehen ist, quasi abzuhaken als, das tragen wir jetzt in unserem Herzen mit und jetzt wird gekämpft und gefightet ohnehin nochmal stärker. Und das finde ich, das überträgt sich ganz gut, irgendwie selbst sogar in den Fernseher, wenn man eben nicht da live da sitzt.
Ja, ich finde es auch total krass, dass Clara Bühl eben das so klar und deutlich gesagt hat, wie viel einem das selber, also nicht nur, dass es ein Zeichen an Julia Gwin ist, sondern wie viel das dem Team bedeutet, zu wissen, hey, so sie ist da. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Und ich fand auch Clara Bühl insgesamt unfassbar beeindruckend in dem Spiel. Sie ist auch von der UEFA dann als Player of the Match ausgezeichnet worden. Völlig zu Recht. Die Frau hat geackert wie eine Blöde. Ey, am Ende, die letzte Viertelstunde oder was, war es gefühlt einfach Clara Bühl gegen Dänemark. Wie die sich da durchgetankt hat. Und zwischendurch habe ich, wir haben ja schon gesprochen, über ein bisschen mehr Idee wäre auch ganz gut gewesen. Aber Clara Bühl hatte ich das Gefühl, die will da so richtig mit dem Kopf durch die Wand. Die macht und tut und schießt da die Däninnen ab wie nix. Wirklich ein Schuss nach dem nächsten. Ich will auch keinen Schuss von Clara Bühl abbekommen. Und es war so ein bisschen, irgendwann wird dieser Ball durch die Beine oder sonst so wie einer Dänin gehen und im Tor landen. Die wollte ihr Tor so unbedingt. Schade, dass sie es dann nicht bekommen hat. Ich hätte es ihr wirklich sehr gegönnt. Aber sie wird ihr Tor auch noch machen und sich da belohnen, weil das war wirklich eine Leistung, die sie da abgezogen hat. Mit einem Tempo immer wieder rein in den 16er, wie sie diese Bewegung macht. Fantastisch.
Mindestens zwei Spiele hat sie auf jeden Fall noch, um dieses Tor zu machen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Aufmunterung. Ich schaue gerade mal auf die Liste der Spielerinnen, über die wir noch sprechen wollen und sollten. Giovanna Hoffmann, eingewechselt, war ein guter Impact deiner Meinung nach?
Ja, absolut. Die hat dann nochmal richtig irgendwie, auch ein paar Situationen einfach gehabt, wo sie sich auch ein Tor hätte abholen können noch. Und ich finde, in so einer relativ kurzen Zeit, die sie da gespielt hat, ist sie wirklich aufgefallen. Und das muss man so auch erstmal hinbekommen. Da Zweikämpfe gewinnen, nochmal so reingehen, sich Chancen erspielen, einfach eine Präsenz auch zeigen in dieser Zeit, fand ich sehr, sehr stark.
Wer aber eben auch eine große Präsenz auf dem Feld hatte, vielleicht wollte sie das gar nicht so sehr, war die Schiedsrichterin in dem Fall, und zwar die Portugiesin Catarina Campos, die doch auch häufiger an die Seitenlinie musste, als man sich vielleicht irgendwie gewünscht hatte. Ja. Du schreibst hier so schön, sie hatte keinen leichten Tag.
Das war es bei weitem nicht. Ey, da waren ja wirklich richtig fiese Situationen mit dabei. Ich fand direkt insgesamt so am Anfang auch mal ein Wort zu den Dänen tatsächlich dann mal. In dieser Anfangsphase, wo das DFB-Team so so stark einfach war, da haben die Dänen ja diesen Spielfluss vor allen Dingen durch Fouls unterbunden. Und da erstmal halt so den kleinen Kopf zu bewahren als Schiedsrichterin, das eben nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, super schwierig. Dann eben diese Situation des Tor von Clara Bühl. Aber abseits von Tsioke Nüsken, die da zwar passiv im Abseits stand, aber die Torhüterin halt behindert hat, dann ein gegebener Elfer, der einkassiert worden ist, weil das Anspiel außerhalb des 16ers war, dann den Elfer erst nicht gesehen, nachträglich gegeben, dann hatte sie auch noch irgendwie was am Fuß, wo sie behandelt werden musste selber, also es hat wirklich zu diversen Unterbrechungen geführt. Bei diesem Elfer, der dann gegeben worden ist fürs DFB-Team, fand ich übrigens sehr schön. Okay, mein Lieblingsbild bisher bei dieser EM, wie Lea Schüller hinter ihr steht und so ein bisschen rüberlinst und sozusagen checkt, ob da auch wirklich alles korrekt gecheckt wird. Finde ich sehr witzig. Ja, es hat wirklich zu diversen Unterbrechungen geführt und da haben die Spielerinnen dann nachher auch in der Mixzone halt auch gesagt, die haben sich sehr unterschiedlich tatsächlich geäußert. Also manche haben gesagt so, ja, es ist halt einfach wirklich nervig. Manche haben gesagt, ja, es ist nervig, aber es gehört halt auch dazu. Und wenn es zum faireren Spiel dann führt, ja, nehmen wir das mit und sind dann auch froh, dass es halt den Elfer dann gegeben hat, aber es darf schon gerne schneller gehen. Ich finde es ein bisschen interessant irgendwie, dass da ja, also manchmal so eine Wut irgendwie reininterpretiert wird, die habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr mitbekommen. Kann natürlich auch sein, dass die wirklich da ist und aber runtergeschraubt wird, so vom Mikrofon dann. Aber ich fand es auch unfassbar anstrengend und habe einen riesen Respekt davor, die Spielerin da auf dem Platz, wie die damit umgehen, oder?
Ja, absolut. Und ich habe auch großen Respekt davor, eben Spielführerin zu sein oder Schiedsrichterin in dem Fall, weil du wirst rausgeschickt größtenteils. Du hast da Leute auf dem Ohr, die dir auch Ansagen machen. Du entscheidest natürlich am Ende über alles, aber willst auch keine Fehler machen, willst aber irgendwie die Technologie nutzen, die du hast, willst deinem eigenen Auge irgendwie vertrauen, musst deinem eigenen Bauchgefühl auch vertrauen. Das sind 1000 Welten, die du da, glaube ich, durchlebst im Laufe 90 Minuten. Ja. Und von daher habe ich da auch großen Respekt vor. Und man sollte da wahrscheinlich schon auch ganz oft eigentlich viel sachter mit denen umgehen. Auch wenn man sich als Außenstehende dann so denkt, boah, jetzt geht die schon wieder raus. Und sag mal, wie lange dauert das denn? Was reden die denn so lange auf dem Ohr? Warum entscheidet sie sich denn nicht einfach mal? Es ist nicht so leicht und dafür hat sie es dann wirklich gut gemacht. Und ich würde auch dir vor allem recht geben, dass sie es geschafft hat, ihre Linie weiterhin relativ gut durchzuziehen. Sie hat relativ wenig gepfiffen, dachte ich auch zwischendurch so. Sie wollte aber den Spielfluss eben nicht noch weiter unterbrechen, hatte ich das Gefühl. Also sie hatte schon den Blick darauf, wenn es ernste Unterbrechungen gebraucht hat, durch Verletzungen und so weiter, dann waren sie da. Ich meine, vielleicht hätte es auch jemanden gegeben, der hätte den Schuss der Dänen gegenseitig Welche Situation ich meine, zum 2-1.
Genau.
Wenn da eben die eine Spielerin einfach Knockout erlebt,
ja.
Hätte die eine oder andere Schiedsrichterin vielleicht auch abgepfiffen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, das war der dänische Trainer auch, der dann gesagt hat, ja, eigentlich muss man da unterbrechen, weil es ist eine Kopfverletzung. Und da sind ja die Schiedsrichterinnen angehalten, so schnell wie möglich zu unterbrechen. Wie findest du das? Weil ich bin ganz ehrlich, ich freue mich natürlich über das 2-1, aber gleichzeitig denke ich mir schon auch echt so, ja, irgendwie hat der dänische Trainer da schon recht. Also ich glaube, wenn das für mein Team wäre, sei es jetzt in der Liga Werder oder halt so das DFB-Team, die ich jetzt natürlich logischerweise unterstütze, oder irgendein Team, für das ich ein bisschen Sympathie habe, ich wäre, glaube ich, richtig stinkend sauer, wenn das Tor gegeben worden wäre.
Ja, ich frage mich nur, also ich bin vollkommen bei dir, und andererseits frage ich mich, ob du abpfeifen musst, wenn es die Gegenspielerin gewesen wäre. Also wenn es quasi wie so ein Foul gewesen wäre. Da es aber das eigene Team war, wird sie hoffentlich einen Blick drauf geworfen haben und gesehen haben, okay, die bewegt sich, der geht's gut, weiter geht's. Wenn das überhaupt möglich ist in der Kürze der Zeit.
Naja, das ist es halt auch. Und das, glaube ich,
aber du sagst es, Kopfverletzung eigentlich gar keine Frage. Ja. Wir müssen pausieren und gucken, ob da alles in Ordnung ist.
Ja, ich glaube, wenn sie es wirklich direkt gesehen hätte und direkt abgepfiffen hätte, hätte sich niemand beschwert. Ich glaube, im Nachhinein das Tor dann deswegen zurückzunehmen, eher weniger, ne?
Das machst du nämlich dann, glaube ich, nicht. Also gerade, ja, weil es dann quasi nicht offiziell ein Foul ist, weil die Gegenspielerin damit nichts zu tun hatte, ihre eigene Spielerin hat sie abgeballert, so blöd es klingt, das passiert.
Wollen wir noch ein paar Worte zu den Däninnen sagen? Wie sind dir die Däninnen so aufgefallen in dem Spiel? Wie hat dir das gefallen? War das so das, was du erwartet hast?
Erwartet ungemütlich, ehrlich gesagt schon. Also die haben ihr Ding gut durchgezogen. Ich fand halt gut, dass auch nicht nur Pernille Harder da irgendwie im Fokus stand, sondern dass die komplette Mannschaft es einfach schwer gemacht hat, dem DFB-Team hier einen Sieg einzufahren. Eben vor allem in der ersten Hälfte. Ich meine, wir sprechen, ich glaube, in der ersten Hälfte hatten sie 5 Torschüsse und das DFB-Team schon über 20. Und trotzdem sind sie in Führung gegangen und haben das Ganze gehalten über eine lange Zeit. Und das, also so lange mit dem Druck so auszukommen, das ist auch nicht leicht. Und das zeigt, wie du im Verbund gut klarkommst. Und das machen die Däninnen, finde ich, beeindruckend gut. Schade, wenn die jetzt eben raus sind nach der Gruppenphase trotzdem.
Das finde ich eben auch. Ich finde, die haben ja auch gegen Schweden, den Schwedinnen das auch so lange schwer gemacht. Und dass dieses Team jetzt raus ist, ist echt ultra schade, weil die wirklich so Bock gemacht haben trotzdem auch irgendwie, wie sie da auch verteidigt haben und so. Das war wirklich, wirklich stark. Die haben richtig dicht gestanden. Stine Balisaga da übrigens, die Nummer 3 der Däninnen, die beim FC Bayern München ja spielt, ab der kommenden Saison. Das ist wirklich, also unfassbar krass, was die da weggeräumt hat. Das fand ich sehr, sehr toll. Und wie du auch schon gesagt hast, eben nicht nur Pernille Harder. Ich finde es echt sau schade, dass die jetzt raus sind. Das war auch echt sehr, sehr herzzerreißend, da in der Mixzone nach dem Spiel irgendwie zu stehen und die Däninnen zu sehen. Und Cornelia Kramer war tatsächlich auch noch da und die hatte total Tränen in den Augen und wusste überhaupt nicht wirklich, was sie sagen sollte, weil sie irgendwie auch gesagt hat, so, ja, ich habe da seit meinen Kindheitstagen von geträumt und jetzt so, boah, echt schwierig. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwer von den Dänen hat eben auch gesagt, so, naja, das zeigt dann eben auch, dass Teams wie Schweden und Deutschland einfach noch viel weiter sind als wir. Dass wir gedacht haben, ja, wir sind weit, Dänemark ja auch vorne mit dabei, was so die ähnliche Bezahlung angeht, aber im Sportlichen dann eben noch nicht so weit. Und was dann aber im Spiel jetzt auch noch mit dazu kommt, Zeitspiel. Das fand ich in der ersten Hälfte schon eben nach dem 0-1 dann irgendwie in die Halbzeitpause reingehen. Boah, haben die sich da Zeit genommen.
Ja, musst du halt auch mal genießen, wenn du schon gegen so ein Team führst.
Ja, aber auch da Thema Zeitspiel, das DFB-Team, die hätten ja dann am Ende auch einfach Ballbesitz mit dem Ball, zack, ab zur Ecke, wie damals die Engländerin im EM-Finale 2022.
So ist es.
Aber das haben sie nicht gemacht. Das haben sie nicht gemacht, sondern haben eben mit einer Giovanna Hoffmann noch weiter versucht, nach vorne zu gehen und so. Das war schon richtig, richtig toll.
Miri? Ja, es wäre aber auch unnötig gewesen, entschuldige, aber wenn du, da muss ich nochmal bei den Torabschlüssen sein. Ich habe die Zahlen ungefähr im Kopf, da war es so am Ende bei über 30 und die Däninnen hatten noch nicht mal 10. Also da zeigt schon eine Überlegenheit. Die haben die deutschen Spielerinnen einfach auch gespürt und da ist es dann auch mal in Ordnung. Ich meine, wenn wir in der K.O.-Runde sind, dann musst du vielleicht mal hier und da ein bisschen Zeit gut machen, aber in der Gruppenphase nach so einem Spiel nicht nötig. Ich möchte abschließend noch ganz kurz, Nina, von dir eine kurze Einschätzung bekommen. Was bleibt übrig? Letztes Gruppenspiel steht an, Viertelfinale ist eingetütet. Was ist in deinem Kopf?
Absolute Mentalitätsmonster. Ruhe am Ball, aber gerne etwas mehr Chancenverwertung und mehr Kreativität und weniger technische Fehler, immer mal wieder Unaufmerksamkeiten, die sich da dann doch reingeschlichen haben, die darfst du gegen die Schwedinnen absolut nicht haben.
Werbung.
Och Nina, jetzt nicht rumknuspern. Wir müssen Werbung machen.
Aber Miri, das ist doch unsere Werbung. Hier das schöne Rumknuspern. Wir haben nämlich einen ganz, ganz tollen Werbepartner. Seeberger. Aber. Mit den Nüssen. Ihr kennt sie alle.
Ja, geil.
Ich habe hier den Edelnussmix am Start.
Oh, das ist nicht schlecht. Ich bin da eigentlich recht einfach unterwegs. Studentenfutter. Braucht nichts Besonderes. Nichts Geröstetes. Ganz naturbelassen, wenn es geht.
Das gute alte Studentenfutter gibt es natürlich auch alles bei Seeberger. Die haben wirklich so viele verschiedene Sachen im Angebot. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von diesem Edelnussmix. Geröstet und gesalzen, aber auch die Mandeln, die geröstet sind, aber nicht gesalzen. Die sind auch super. Habe ich damals bei meinem Praktikum in München tatsächlich entdeckt, die dann so mit in mein Müsli gemacht und so weiter. Morgens, mittags, abends. Ich kann wirklich die Tüte kaum zulassen.
Ganz so fancy brauche ich es nicht, aber es ist eigentlich wurscht. Egal, was ihr am meisten mögt und wollt und genießt, das Ganze funktioniert mit richtig gutem Gewissen. Es ist ein Familienunternehmen seit 180 Jahren, die Familie Seeberger. Sie sind nachhaltig unterwegs, sie arbeiten eng mit Bauern zusammen, fördern faire Bedingungen und nachhaltige Landwirtschaft. Also eigentlich geht's nicht besser, oder Nina?
Das ist absolut super. Also wenn ihr bei der ganzen Spannung bei der Europameisterschaft keine Chips dabei haben wollt oder Schokolade, wobei Schokolade gibt es natürlich auch mit dazu, also auch so Nüsse ummantelt mit Schokolade auch ganz stark. Oh, und wenn ihr eben lecker. Auch Trockenfrüchte, Nüsse haben wollt, snacken wollt, ist auch besser als die eigenen Fingernägel bei so einem Elfmeterschießen zu snacken, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Ganz, ganz viel auch bestellen. Und ihr bekommt einen Rabatt. Mit FFP20 gibt es 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop.
Geht übrigens für Deutschland und Österreich. Also auf seeberger.de oder seeberger.at. Den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Frohes Snacken.
Werbung Ende.
Und sonst so?
In Basel sind noch mehr DFB-Fans am Start gewesen, als im Vorhinein erwartet gewesen ist. Die UEFA, die hat die Zahl der deutschen Fans in Basel noch einmal aufgestockt. Nach Angaben des Verbands waren 17.000 deutsche Anhängerinnen und Anhänger im St. Jakob-Park. So viele Auswärtsanhänger wie noch nie bei einem Spiel der DFB-Frauen. Aber es war ja auch einfach quasi fast ein Heimspiel. Beim EM-Finale 2022 in Wembley, das gegen England ja verloren gegangen ist, da hatten 4.816 registrierte Fans aus Deutschland ihr Team vor Ort unterstützt.
Wir haben unseren dritten Gruppengegner schon angesprochen, die Schwedinnen. Die haben gestern eine ganz klare Kiste stattfinden lassen. Gegen die Polinnen gewinnen ihr Spiel mit 3:0, auch wenn dieses Spiel relativ lang torarm war. Lange stand es 0:0, aber die Schwedinnen haben dann irgendwann die polnische Defensive knacken können. Fest steht damit, auch Schweden ist im Viertelfinale. Die Frage ist nur auf Platz 1 oder auf Platz 2. Das werden sie dann eben im dritten Gruppenspiel gegen das DFB-Team noch untereinander austragen. Für mich dieses Spiel ein großes Highlight, also Polen gegen Schweden, denn ich habe genau richtig getippt in unserem Tippspiel. Ich habe 3:0 gesagt.
Richtig. Hätte ja noch ein bisschen höher auch ausgehen können, ne, bei den Chancen, die sie da hatten. Wobei auch die Polinnen noch ein, zwei Chancen hatten und auch noch ja, nicht treffen können. Aber Miri, auch an dieser Stelle Glückwunsch an dich.
Vielen Dank. Das darf auch mal hier erwähnt werden.
Ich muss einen Fehler korrigieren aus der letzten Folge. Und zwar habe ich gesagt über Hanna Eurlings, die Belgierin, die belgische Stürmerin, dass sie zum VfL Wolfsburg wechseln würde und da eben spielen würde und dass die VfL-Fans da mal einen Blick drauf haben sollten. Stimmt nicht. ich weiß nicht, was da in meinem Kopf los war. Hanna Oerlings wird natürlich ab der kommenden Saison bei Union Berlin spielen. Also die Eisernen, bitte verzeiht's mir. Und ja, ihr könnt mal ein Auge drauf haben. Nicht mehr so wahnsinnig viel, denn Belgien ist ja schon raus. Aber ein Spiel haben sie noch und vielleicht macht Oerlings daher doch auch noch mal ein Tor.
Die Frankfurter Eintracht hat einen Trainer, mit dem sie, glaube ich, sehr glücklich sind. Nicht ohne Grund haben sie jetzt den Vertrag mit Nico Arnautis verlängert bis 2028. Der Coach des Frauen-Bundesliga-Teams ist ja seit 2017 schon in Frankfurt tätig, sogar noch für den Vorgängerverein ersten FFC. Und Nico Arnautis, der hat sich jetzt es auch nicht nehmen lassen, bei dieser Euro dabei zu sein. Das Gute ist, dass unsere gute Nina quasi neben ihm saß und gesagt hat, ey, Nico, erzähl mal, warum hast du eigentlich verlängert? Wie geht's dir mit dieser Vertragsverlängerung?
Ja, ich freue mich natürlich, dass wir diese Reise einfach fortsetzen. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wie ich zu dem Verein stehe, wie ich zu dem Team stehe, zur Stadt. Ich bin da geboren, mein Herzensverein. Und dementsprechend haben wir uns sehr schnell zusammengesetzt und ja, sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass es doch toll wäre, weiterzumachen. Und deswegen freue ich mich sehr und auch auf die neue, spannende Aufgabe.
Nico Arnautis, jemand, der ja auch eine unheimlich starke Saison mit den Frankfurterinnen eben gespielt hat. Für dich eigentlich auch die einzig richtige Entscheidung, oder Nina?
Absolut, absolut. Es ergibt so viel Sinn. Er sagt ja auch nur, er ist da geboren, es ist ein Herzensverein, es ist eine Herzensangelegenheit. Die machen so gute Arbeit da in Frankfurt insgesamt und er eben auch, die Frankfurterin jetzt schon wieder eben auch in der Champions League Quali, die haben so lange mit auch um den Titel mitgespielt. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es noch lange dauern wird, bis Frankfurt mal wieder einen Titel holt. Für die SGE dann ja der erste als eben Eintracht. Ja, aber das war richtig cool, wirklich ihn da zu sehen. Irgendwie stand er da und danke auch nochmal an dich, liebe Miri. Miri-Mutmacherin, die mir da gut zugeredet hat, wirklich das Mikro noch in die Hand zu schnappen und hinterher zu rennen und zu fragen, ob das denn möglich ist, ein paar Töne zu holen. Und hab mir das natürlich auch nicht nehmen lassen, da nochmal zu fragen, wie er denn dieses DFB-Team bei der EM bewertet.
Ja, ist natürlich schon so ein kniffliges Spiel heute. Es war im Vorfeld klar, dass Dänemark kein einfacher Gegner wird. Klar sind wir Spielfeld überlegen, haben auch die eine oder andere Situation, vielleicht sollten wir ein bisschen früher abschließen. Dann kam das Tor. Wird natürlich immer schwieriger, aber ich bin schon davon überzeugt, dass wir die Gruppe überstehen und zu den 4-5 Teams gehören, die dann am Ende auch um den Titel spielen werden.
So, diese 4-5 Aussage Teams, werden wir also mal schön auf die Goldwaage legen.
Aber jawohl, das behalten wir im Hinterkopf. Halbfinale, also laut Nico Arnautis, Trainer der SGE, auf jeden Fall drin. Wir haben auch noch ein paar nicht ganz so gute Nachrichten. Beziehungsweise Glück im Unglück, würde ich sagen. Der walisische Teambus ist nämlich in einen Unfall geraten auf dem Weg zum Abschlusstraining. Das Glück im Unglück liegt aber darin, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Trotzdem ist natürlich Schock auf jeden Fall da. Das Abschlusstraining ist dann auch abgesagt worden. Die Nationaltrainerin Rian Wilkinson hat dann auch gesagt, Fußball ist jetzt zweitrangig und sie sei froh, dass alle in Ordnung sind.
Dann schauen wir auch noch voraus. Heute stehen noch zwei Spiele an. Der zweite Gruppenspieltag ist quasi noch nicht erledigt. Dazu braucht es noch zwei Spiele. England gegen die Niederlande um 18 Uhr in Zürich findet das Ganze statt. Die Engländerin ordentlich unter Zugzwang nach dieser Pleite gegen Frankreich. Das muss man sich mal vorstellen. Titelverteidigerinnen sind die Damen doch, aber ohne einen Sieg heute war es das wohl für das Team von Sarina Wiegmann. Anders kann man es nicht sagen. Und ja. Das ist genauso klar, weil Frankreich eben zuvor ja einfach so ein tolles Spiel abgeliefert hat. Und ich glaube, Nina, gegen Wales auch nicht so die großen Probleme haben wird, oder?
Gehe ich mal von aus, dass Frankreich gegen Wales ziemlich deutlich machen wird. 21 Uhr in St. Gallen dann, wo ja eben das Abschlusstraining für die Verliererinnen abgesagt worden ist. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel wird, eben jetzt nach dem Unfall. Aber vom rein spielerischen her sollte Frankreich da echt keine Probleme haben. Ich hatte halt fast noch gedacht, dass Wales gegen Niederlande überraschen könnte. Haben sie nicht gemacht. Und ich glaube, das kann ein sehr, sehr deutliches Ergebnis werden. Die Französinnen, Halleluja, schmeißen die da was auf den Platz. Ey, das ist wirklich irre. Und für England, hui, hui, hui. Also, ey, wenn die da rausfliegen, ich, boah. Ich,
also ganz ehrlich, ihr seht es vielleicht nicht gerade. Ja, und ich sehe hier so ein kleines, schadenfreudiges Gesicht, ehrlich gesagt.
Na, das stimmt nicht. Ich habe schon auch ein bisschen ein Herz für die Engländerinnen. I'm so sorry, ich habe irgendwie generell für den englischen Fußball ein Herz. Und die spielen normalerweise echt richtig toll. Aber zuletzt, und irgendwie finde ich so eine Überraschungsgeschichte dann doch auch ein bisschen wild. Nun denn, wir werden sehen, was dabei herumkommen wird. Ich werde tatsächlich wieder da sein bei England gegen Zürich. England gegen Zürich, wow. England gegen Niederlande. Bis dahin muss ich mein Gehirn noch ein bisschen fresh kriegen. Heute hier noch irgendwie unterwegs. 18 Uhr ist der Anpfiff, wieder in Zürich. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das Stadion in Zürich wunderschön. Es ist sehr, sehr toll. Und schicke von hier aus auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin. Miri, was geht bei dir heute Abend?
Naja, auf der Couch sitzen, hoffen, dass das Kind schläft und dann eben auch einfach Fußball gucken, so wie es sich gehört bei so einem Großturnier im Sommer. Das ist das Gute, weil die Berliner Temperaturen passen sich an, sagen, hey, komm, wir machen es kalt, dann kannst du guten Gewissens auf der Couch sitzen.
Ja, wobei ich finde, bei so einer dollen Hitze kann man trotzdem auch guten Gewissens auf der Couch liegen, weil bei der Hitze
ja, stimmt auch.
Kleiner Wetterbericht hier aus Zürich. Gestern, vorgestern war in Basel und Zürich richtig grau, kalt, nass. Heute scheint wieder die Sonne, während ich hier aufnehme. Ich musste die Rollos runtermachen, damit ich dir nicht hier entgegen, damit ich dich sehen kann, Miri. Musste ich die Rollos
runtermachen. Es hat geklappt. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen wundervollen Tag. Heidi Stellung da vor Ort. Und lasst Nina wie immer ganz viel Liebe dort, falls ihr sie unterwegs trefft.
Oh ja, genau, da wollte ich auch noch sagen, ganz, ganz liebe Grüße an alle, die das tun und aber auch an alle lieben Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie sich gegenseitig die Aufnahmen hin und her schicken und sich da unterstützen und irgendwie liebe Worte miteinander, übereinander verlieren und eine tolle, tolle Zeit auf den Pressetribünen machen. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Ganz liebe Grüße daraus und an euch natürlich auch und an dich, liebe Miri, natürlich auch und deine Familie. Ganz, ganz dicke Drücke. Wir hören uns.
So ist es. Bye, bye.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.